Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich,
der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina.
Happy New Year, Dina.
Hallo Lena, happy 2025.
Ja, aber echt euch allen natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auch 2025 wieder mit euch zu starten hier.
Yes, genau. Wir wünschen euch alles, alles Gute, dass eure Ziele, eure Träume und Wünsche alle in Erfüllung gehen.
Ja, und Dina, ich finde, du hast das bei LinkedIn so schön gesagt. Wir wünschen euch ganz viel Thrive25-Energie und nicht Survive25.
Ja,
auch. So können wir wirklich sowas von an den Nagel hängen. Das kann in 2024 bleiben. Das brauchen wir
so gar nicht. Wirklich schrecklich. Also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich schon so, Gottes Willen. Also wenn wir mit der Stimmung ins neue Jahr starten, wird ja hier gar nichts. Nix da. Thrive 25. Wir werden, es wird laufen. Ich weiß, zurzeit ist die Stimmung immer noch düster, aber ich habe jetzt schon mit den ersten Unternehmern gesprochen und die sagen, die Talsohle ist erreicht, jetzt ganz leicht die positiven Zeichen kommen. Inflation und so Dinge, es wird sich alles jetzt ein bisschen bekrabbeln. 2025 wird ein gutes Jahr.
Talsohle ist erreicht, genau. Und das wird jetzt sicherlich noch nicht plötzlich irgendwie hier das Wirtschaftswunder werden. Aber es wird auf jeden Fall, es geht wieder nach oben. Und unsere Ideen sind gefragt, unser Machertum ist gefragt. Und Zusammenhalt ist gefragt. Und ich finde, da können wir jetzt mal echt wieder aufs Gaspedal treten und sagen, komm, das 24 ist jetzt mal Geschichte. Und jetzt lass mal wieder Vollgas geben.
Genau, let's go.
Let's go. Voll. Ja, und ich meine, das Jahr ist ja auch so spannend, ne? Also ich meine, es stehen so viele Sachen an, mal angefangen bei der Bundestagswahl natürlich, wo wir nur hoffen können, dass auch das irgendwie wieder einen Aufwind gibt, weil vielleicht doch einfach mal was anders gemacht wird als vorher. We shall see.
Ja, voll. Ja, ich glaube, eine neue Führung irgendwie so fürs Land, es kann auch nochmal echt einen Push geben und einen Aufwind geben. Deswegen darauf hoffe ich.
Weekly.
Ja, Lena, was machst du denn so zurzeit? Anfang des Jahres?
Hier heiße Möbelphase. Also in den Jahren ist bei uns ja tatsächlich so eine Zeit der Urlaubssperre. Zumindest im Verkauf. Im Rest natürlich gehen wir auch ein bisschen in den Winterschlaf, so in der Auslieferung und so. Aber im Verkauf ist es für uns total heiße Zeit und es war auch wieder spannend, weil wir hatten dann so Kunden, die haben angerufen und so, wir kommen irgendwie vorbei, 16 Uhr, da ist ja ein Berater frei. Und dann war so, nee, also wir sind tatsächlich schon komplett ausgebucht. Hä? Wie? Wer kauft denn jetzt zwischen den Jahren Möbel? Und ich so, ja, sie wollen es kaum glauben, aber alle.
Zum Beispiel auch sie.
Und für uns war es einfach schön, weil wir einfach nochmal drei tolle Tage im alten Jahr hatten und tatsächlich einen richtig, richtig guten Dezember. Ne? Also das zum Thema Thrive 25. Mhm. In unserem Kasseler Haus haben wir den besten Dezember aller Zeiten geschrieben. Es war nur ganz, ganz knapp drüber, also irgendwie so kein Prozentpunkt drüber. Aber egal, es war der beste Dezember aller Zeiten.
Sehr gut.
Und das finde ich, war für mich irgendwie schon mal so ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das dann auch fast schon wieder egal, ob wir da jetzt den Besten oder knapp vor. Ich war so ein bisschen so, lass jetzt 24 einfach vorbei sein und 25 wird jetzt einfach richtig gut. Und trotzdem war das natürlich so ein totaler Aufwind für uns alle. Ja. Also dieses, ey komm, das Jahr war nicht cool, aber jetzt haben wir einfach mal wieder gut geendet und jetzt starten wir wieder durch. Und dann war gestern auch schon, also wir nehmen heute hier am 3.1. auf, also 2.1. war ja für uns der erste Tag im neuen Jahr. Da war es schon richtig gut und es macht Spaß und wir haben irgendwie eine gute Stimmung und deswegen bin ich ganz überzeugt, auch wenn noch viel Wechsel in nächster Zeit auf uns zukommt. Also wir haben durchaus auch nochmal so ein, zwei Leute, die Ende des Jahres sich entschieden haben, nächstes Jahr nicht mehr mit uns weiterzugehen. Und da kommen jetzt natürlich dann auch nochmal neue ins Team und viel Wechsel. Und klar, jede Kündigung, ob nun von Arbeitgeberseite oder Arbeitnehmerseite ausgesprochen, tut natürlich immer weh. Und gleichzeitig, kennst du das, wenn man auch so merkt, also ich habe zum Beispiel so einen Mitarbeiter, mit dem habe ich auch danach angesprochen und habe gesagt, ey du, es blutet mir irgendwie das Herz und gleichzeitig, glaube ich, ist es so eine smarte Entscheidung von dir. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen uns nochmal wieder, aber gerade ist irgendwie, man merkt bei dem richtig, der braucht mal einen neuen Horizont und den kann ich ihm gerade nicht geben. Den braucht er gerade mal, der muss mal andere vier Wände sehen.
Ja.
Und wir gehen da jetzt im Guten auseinander und ich habe irgendwie so das Gefühl, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder und der hat auch gerade so viele private Themen, wo man einfach merkt, er hat den Kopf nicht so für die Arbeit und in einem Unternehmen wie unserem Familienunternehmen, klar, kann man auch mal 2-3 Monate durchhängen, aber halt nicht ewig. Ne? Also du musst dann schon irgendwie so mitziehen und gerade auch, wenn du ein Leistungsträger bist, wo Leute ja auf dich gucken. Und ich glaube irgendwie, dass das uns total gut tut, dass wir jetzt mal so einfach mal eine Zeit lang ein bisschen getrennte Wege gehen. Und deswegen ist das so, ist da so ein weinendes und ein lachendes Auge.
Ja.
Und,
in jedem neuen Anfang ist ja auch eine neue Chance. Ne? Also neue Leute, die ins Team kommen, die schaffen Innovation, die können die Prozesse nochmal irgendwie verbessern, neue Impulse bringen. Also deswegen, ja, ich kenne das. Ich erlebe das genauso. Lachende, weinende Augen, beides zur gleichen Zeit. Und dann der Wechsel ist natürlich auch immer eine Herausforderung fürs gesamte Team. Aber trotzdem,
ich verstehe das auch. Ich denke, dass es auch immer so die Fluktuation messen und sagen, dann müssen wir ein schlechtes oder ein gutes Unternehmen. Ich finde, zu wenig Fluktuation ist auch eine ganz, ganz gefährliche Sache.
Also, ja, wenn alles so träge wird. Ja, absolut.
Und wenn wir gerade über das Thema Kündigung sprechen, Dina, möchte ich mir noch was erzählen. Das fand ich nämlich so spannend. Ich habe irgendwie einen Beitrag geschrieben über grundsätzlich über Kündigung und wann meine Türen offen bleiben. Da habe ich nicht geschrieben irgendwie, hey, wenn ich kündige oder wenn der Arbeitnehmer kündigt, es war ganz allgemein so, hey, ne, bei einer Kündigung, wann bleiben meine Türen offen, damit man später wieder zusammenarbeitet und so drei Punkte.
Mhm.
Und diesen Beitrag hat LinkedIn geteilt über deren LinkedIn-Dach oder wie. Bei mir waren da positive, also waren konstruktive Kommentare drunter. In diesem LinkedIn-Geteilten waren so krasse Kommentare, ich lese dir mal gerade welche vor, zum Beispiel, solange das Unternehmen mir eine fette Abfindung zahlt und ich noch mehr für meine persönliche Investitionen habe, bin ich bereit, den Übergang zu begleiten. Andernfalls droht dem Unternehmen die Hölle. Wortwörtlich, so geschrieben, ja.
Das wow.
Immer stinkt der Fisch vom Kopf her. Wenn Entlassungen anstehen, ist es immer ein unfähiges Management. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich würde nie wieder bei einem Unternehmen arbeiten, das mich gekündigt hat. Das sind realitätsferne Träume einer unerfahrenen Möchtegern-CEO. Also, und das sind jetzt Nummer zwei, da gibt es noch viel mehr, ja. Aber was ich daran spannend fand, krasser Hate, dann diese krasse Arbeitnehmerdenke. Also, wo ich so denke, Leute, also wie kann man so denken? Und vor allen Dingen so, ich habe da ja auch nirgendwo geschrieben, ach, ich kündige mal so willkürlich irgendwelche Leute. Ja, also
überhaupt nicht.
Wenn es aus Arbeitgebersicht wäre, ist ja auch, was ist mit den Leuten, die keine Leistung bringen? Was ist mit, also so, ne, du hast doch dann eine Verantwortung. Und das hat mich so schockiert, weil ich irgendwie ehrlicherweise dachte, wir sind über den Punkt so ein bisschen drüber hinweg.
Nee.
Und dieser Post hat mir gezeigt, nee, überhaupt nicht.
Krass, wirklich also, krass. Boah, also ich fand den Beitrag total gut. Ich habe den auch gelesen. Aber wie heftig das ist. Ach du, ich erlebe leider immer wieder, dass es schon viele Menschen gibt, die diese Perspektive, die wir kennen, nämlich was es zum Beispiel finanziell auch bedeutet, einfach ein Unternehmen am Laufen zu halten, also was es heißt, Gehälter zu zahlen und die ganz regelmäßig zu zahlen, auch wenn du eben einen schlechten Monat hast, dann wieder einen guten Monat und dann wieder fünf schlechte Monate.
Ja.
Das sind Sachen, die kennen ganz viele Menschen überhaupt nicht. Und die kennen auch nicht die Ängste, die damit verbunden sind und die Sorgen, die man sich da macht. Das finde ich immer wieder krass, wie Wirtschaftswissen verteilt ist in unserer Gesellschaft.
Ja, und auch diese Engstirnigkeit, ne, wo man dann irgendwie sagt, so hey, pass mal auf, warum bist denn du nicht Unternehmer und machst das alles besser? Ne? Warum sitzt du auf der Arbeitnehmerseite und fühlst dich dem die ganze Zeit so ausgeliefert? Oder jetzt auch im Wir-Magazin, glaube ich, im Zeit-Magazin war auch so ein schöner Artikel von dem Neder, dem Geschäftsführer von Otto Bock. Und der hat irgendwie so gesagt, sobald du eine Yacht fährst, rasten die Deutschen aus. Ne?
Ja, das hatte ich gesehen,
Oh, ich fahre eine Yacht, aber Leute, ey, ich habe hier auch, weiß ich nicht, wie viele tausend Arbeitsplätze geschaffen. Und helfe hier irgendwie Leuten dabei, dass sie an den Paralympics teilnehmen können mit unseren Prothesen und denen Lebensqualität zu geben. Und ich finde, davon darf ich dann auch für mich mir eine Lebensqualität erschaffen, die ich halt gerne hätte, ja. Und da fand ich so, wie cool, dass er das so selbstbewusst sagt. Und auch ein Kommentar unter dem Beitrag war dann irgendwie so, ja, die Möbelbranche hat sich jetzt jahrelang die Hosen voll, die Taschen voll gemacht und kaum läuft es mal schlecht, wird es auf die Mitarbeitenden übertragen. Und da war ich auch so, ich weiß nicht, welche Möbelbranche du kennst, aber die Welt, in der ich lebe, sind es 90% familiengeführte Unternehmen, die durchaus auch die ganzen letzten Jahre, auch während Corona, ihre Sparbücher leer gemacht haben, um nicht so viele Mitarbeiter entlassen zu müssen, um einfach irgendwie weiterhin gut über die Runden zu kommen mit allen, die immer investiert haben und auch mal, also ja, wenn es dann auch mal ein gutes Jahr gibt, wo man mal Geld verdienen kann, dann lass sie doch auch mal Geld verdienen. Oder uns in dem Fall, ja. Also was ist das für eine solche Verallgemeinerung und eine Sichtweise. Also ich habe es zum Glück nicht so persönlich genommen, obwohl es ja wirklich schon teilweise sehr persönlich auch formuliert ist. Aber es war, ich saß da wirklich vor und habe so gedacht, wow. Und dann auch wieder dieses, meine Bubble. Weißt du, in meiner Bubble, unter meinem Beitrag gab es diese Reaktion nicht.
Ah.
Aber unter die den anderen gab es die Reaktion und dann habe ich auch irgendwo drunter geschrieben und war so, also ich habe ja gar nicht davon geschrieben, dass das Kündigungen durch mich sind, ne? Also ich habe durchaus auch eher die Kündigung gemeint, wo jemand anders geht. Ich habe es halt nicht so klar spezifiziert, wobei es eigentlich, glaube ich, aus dem Beitrag relativ klar wird eigentlich.
Ja.
Und dann hat er da auch noch irgendwie so drunter geschrieben, so das wäre ja jetzt auch noch die Höhe, dass ich jetzt auch noch behaupten würde, es wären überhaupt nur die Einkündigung gemeint. So, okay, wow. Also.
Ja, was ich auch interessant finde mit dem, was du da gerade gesagt hast, so wie als würden wir das Geld so mit der Schubkarre nach Hause bringen und dann so Dagobert Duck-mäßig da drin schwimmen, so tagtäglich, ja.
Und dann, bevor mir einer einen Taler nimmt, kündige ich lieber 5.
Du, Lena, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie viele Chauffeure du derzeit angestellt hast, ja. Und Haus wie viele Rolls Royce du vor der Haustür stehst.
Oh, meine Rolex-Sammlung musst du dir erstmal. Oh,
ja, genau, ja. Tja, keine Ahnung. Also es gibt natürlich immer wieder Leute, die auch dieses Bild des Unternehmers nähren, der unendlich viel Geld scheffelt und dann die Leute ausbeutet. Aber ja, also ich weiß nicht, wie oft ich so das noch sagen soll. Meine Realität ist das gar nicht. Die Leute sind herzlich willkommen, hier bei SK Laser mal zu gucken, wie hier gearbeitet wird, was ich tagtäglich mache. Ja, echt super, super, super schade, dass da diese harte Lagerbildung immer wieder ist zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, wenn Menschen denken, dass Arbeitgeber die Arbeitnehmer ausnehmen. Wirklich, es tut mir wirklich weh.
Ja, und alle Leute, wir sind auf dem Arbeitnehmermarkt. Also geht raus, sucht euch einen neuen Chef, geht dahin, wo ihr hingehen wollt. Also das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen die andere Seite der Medaille noch, ne?
Naja, absolut. Gut, also Lena, bei mir ist es so, bei uns ist es ja ganz anders, Industrie, ja, also wir haben hier am 20. Dezember den letzten Arbeitstag gehabt und dann waren erstmal Betriebsferien und jetzt zum 2.1. hat es wieder angefangen, aber es haben auch immer noch ein paar Urlaub und die meisten sind, also auch wenn ich jetzt so E-Mails rausschicke, kriege ich die ganze Zeit Abwesenheitsnotizen zurück, also es ist ganz ruhig. Und ich nutze diese Zeit, um jetzt mal so richtig schön meine E-Mail-Listen abzuarbeiten. Nein. Also wer weiß, ich habe ja meine Prio 2.
Ich sagen, der Ordner ist jetzt dran.
Genau, der Ordner wird getaggelt, ja. Und es ist so ein gutes Gefühl, wirklich, jetzt mal hier so Sachen anzugehen und dann auch nochmal Dinge anzustoßen, die halt so auch für mich eher liegen geblieben sind, wo ich jetzt gesagt habe, hier, wir müssen unsere Referenzliste nochmal erneuern. Wir sind ja die ganze Zeit dabei, unsere Website zu erneuern, dass wir auch da jetzt mal dran gehen. Und das ist wirklich schön, da diese Schritte jetzt anzugehen.
Das glaube ich. Und das ist doch auch so ein richtig schöner Frühjahrsputz quasi.
Ja, genau, richtig.
Damit man dann auch so richtig schön mit leerem Postfach reinstarten kann. Ich habe das tatsächlich ja im Dezember vor Weihnachten gemacht, weil bei uns war vor Weihnachten genau die Zeit. Ne? Also von daher, ich bin auch gerade noch ganz clean und genieße das noch sehr.
Sehr gut.
Bevor es dann jetzt wieder losgeht.
Nachfolgetalk. Ja, herzlich willkommen an unseren Gast. Munay Zamorano ist heute bei uns zu Gast. Sie hat eine ganz spannende Nachfolgestory. Und zwar ist sie als Werkstudentin damals bei New Natural eingestiegen. Und als das Unternehmen dann zum Verkauf stand, schmiss sie das Studium mit 23 Jahren und übernahm das ganze Unternehmen. Also man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Also wenn ich mir jetzt überlege, mit 23 das zu machen, denke ich, wow, der absolute Hammer. Und heute ist sie Geschäftsführerin und Eigentümerin des Unternehmens, das nachhaltige Luxuskosmetik anbietet. Herzlich willkommen, wir freuen uns total, dass du da bist, Munay.
Ich freue mich.
Wow. Okay, bitte nimm uns einmal mit in dein 23-jähriges Ich.
Ja, genau. Mika, wie ist das passiert?
Wie ist das passiert? Ich habe damals BWL studiert und fand das so ein bisschen wenig anwendungsorientiert und habe mich tendenziell immer so ein bisschen gelangweilt in den Vorlesungen. Ich habe BWL tatsächlich auch mit dem Ziel studiert, mich selbstständig zu machen. Ich wollte damals noch gründen. Ich dachte, ich werde so Fashion Designerin.
Auch gut.
Genau, wie das Leben dann kommt. Kam es nicht so. Ich habe mir einen Nebenjob gesucht als Werkstudentin, die wollte ein bisschen Geld verdienen, aber auch das mit meinen Werten im Einklang tun. Also habe ich gezielt nachhaltige Jobs oder irgendwie so sustainable Jobs gesucht und habe dann New Natural gefunden. Großhandel für Naturkosmetik, fand ich super. Dachte mir so, cool, irgendwie gute Produkte, die ich auch tatsächlich gerne verkaufen will und habe meine Werkstudentenrolle im Sales-Team angenommen. Dann so ein bisschen ausgeufert, das wurde dann so eine halbe Stelle, wo ich 20 Stunden die Woche gemacht habe. dann habe ich irgendwann angefangen, in der Vorlesung am Laptop meine Sales-E-Mails zu schreiben und irgendwie gemerkt, okay, meine Prioritäten sind so ein bisschen
leicht verschoben.
Schoben, genau. Es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich kann wirklich was bewirken. Ich durfte auch, dadurch, dass es ein Startup war zu dem Zeitpunkt, durfte ich tatsächlich auch als Werkstudentin irgendwie remote aus der Uni richtig echte Verantwortung haben. Also ich durfte damals schon mit unseren Key-Accounts schreiben, wirklich dann so mit den Douglas-Leuten schreiben, was ich wahnsinnig toll fand. Also es war großartig für mich. Ich
muss direkt mal fragen, da müsst ihr doch bestimmt auch mit Berlins im Geschäft, oder?
Nee, die machen ja, die sitzen ja selber hier. Also fantastische Produkte, ich benutze diese Augenpads immer.
Ja, aber die hätten wir ja auch schon im Podcast, deswegen frage ich.
Ah, cool. Ja. Und dann wurde das so mehr und mehr. Ich durfte und wollte immer mehr Verantwortung übernehmen. Irgendwann war ich in meiner Werkstudentenrolle so inoffiziell Head of Sales, habe auch so andere Leute eingearbeitet.
Wow, ja, okay, krass.
Genau, wie das im Startup so passiert und sonst auch nirgendwo. Ja. Und als das Unternehmen dann zum Verkauf stand, hat die damalige Eigentümerin, die Gründerin, uns zusammengetrommelt, das Team so an den Tisch gesetzt im Office und war selber noch so ein bisschen irgendwie überrascht von dieser Wendung und hat uns einfach erzählt, so ihr Lieben, ich weiß gar nicht genau, an wen ich jetzt verkaufe, ich weiß gar nicht, aber ich will verkaufen und ich will das auch relativ zügig machen. Ich erzähle euch das jetzt einfach, um transparent zu sein. Und dann waren wir alle so ein bisschen geschockt. Wir haben irgendwie gefragt, oh Gott, behalten wir unsere Jobs? Wie ist es? Kriegen wir dann irgendwie eine neue Chefin, einen neuen Chef? Wer ist es? Können wir das mitentscheiden? Werden wir überhaupt übernommen? Ne? Und ich weiß noch, in diesem ersten Meeting habe ich mich so gemeldet, wie in der Schule, Hand hoch. Und habe gesagt, ja, okay, ich kaufe das.
Wirklich?
Nein,
wow.
Das hast du nicht gemacht. Ist das geil.
Ja, man muss einfach mal die Hand heben, ja? Genau, es wurde dann erstmal ordentlich gelacht. Und ich war so, ja, nee, ich meine es ernst. Dann wurde wieder ordentlich gelacht und dann war ich auch erstmal leise. Und dann bin ich aber am nächsten Tag zu meiner Chefin und habe gesagt, du, ich meine das ernst.
Krass.
Dann wurde wieder gelacht und dann bin ich am nächsten Tag wieder zu meiner Chefin. Und nach 4 Monaten täglicher Reminder meinerseits hat sie dann zum ersten Mal gesagt, du nervst mich jetzt so damit jeden Tag. Irgendwie scheinst du das tatsächlich ernst zu meinen. Guck dir das doch mal durch. Ich habe hier diesen Finanzberater, der hat mir damals bei der Gründung geholfen, das irgendwie zu finanzieren. Sprich doch mal mit dem. Wunderbar, ja. Also da ging es dann los. Habe ich diesen Finanzberater
angerufen. Ganz kurz, 4 Monate hast du jeden Tag bei dir auf der Matte gestanden? Ist das geil. Okay, weiter. Sorry, ich finde es gerade richtig, ich finde es einfach so geil, was für ein Drag muss man haben. Super, machen wir, ja, weiter.
Und dann habe ich diesen Finanzberater angerufen. Und er war so, ja klar, kann ich dir helfen, irgendwie Business Class zu erstellen, Kredit zu bekommen, irgendwie für die Übernahme kriegen wir auf jeden Fall hin, kostet 2000 Euro. Mhm. Ich bin in meinen 23 Jahren 2000 Euro, das war ungefähr mein gesamtes Kapital.
Okay. Sau viel Kohle, wenn man jung ist, natürlich.
Ich habe also die bis dahin größte Investition meines Lebens getätigt und dem tatsächlich die 2000 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Und dann
darf ich einmal ganz kurz fragen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja. Bevor wir an dieser Situation weggehen, als du dann da auch die Hand gehoben hast, hast du dir da quasi, was waren deine Gedanken dazu, wie du das finanzieren könntest? Hast du das aus dem Reinen, ich will das machen und hast gar nicht...
Also ich glaube, wenn ich nachgedacht hätte, dann hätte ich ja nicht die Hand gehoben.
Ja, aber ich finde das so geil. Wie kann man denn so cool seiner Intuition da freien Lauf lassen? Also ich ziehe den Hut vor dir. Okay, das muss ich einmal wissen. Gut, jetzt hast du diese 2000 Euro da investiert.
Ja, und du wusstest ja gar nicht, ob du dann das Teil kaufen kannst, sondern nur die Beratung dafür bekommen. Okay, krass.
Genau, richtig. Genau. Ja. Und ich, also wirklich, es hat auch so wehgetan. Ich war echt so, boah, 2000 Euro. Ich hatte mir das wirklich knallhart zusammengespart. Und dann hat er mir einen Businessplan erstellt, hat mir erklärt, wie das läuft. Meinte so, du, wenn du das jetzt ernst meinst, dann machen wir hier diesen Businessplan. Dann musst du dich richtig gut vorbereiten, weil dann gehen wir mit dem Businessplan, mit den Prognosen und mit der Idee, dass du das übernehmen willst, gehen wir dann zur Bank. Ich habe da Kontakte, weil das macht er natürlich regelmäßig. Das heißt, er hatte gute Kontakte zu allen Banken, hat die dann alle einmal angeschrieben. Die erste, die geantwortet hat, sind wir dann direkt hin. Und dann musste ich da bei der Bank um mein Leben irgendwie pitchen, überzeugen, dass ich qualifiziert bin, um diesen Laden zu übernehmen. Die waren so, ja, hast du einen Studienabschluss? Ich so, nee, ja, dann breche ich ja jetzt ab, um den Laden zu übernehmen.
Okay.
Was, ja. Also andere Qualifikationen, ich so, naja, ich habe schon mal irgendwo gekellnert vorher. Ja, du hattest ja da schon gearbeitet auch in dem Unternehmen. Du kannst es, ja.
Ich hatte also wirklich bis auf die Zeit als Werkstudentin, was ja auch keine ewigen Jahre war, sondern ich glaube 1,5 Jahre, konnte ich echt nichts vorweisen. Das heißt, ich musste wirklich komplett auf Vibes überzeugen. Ich musste einfach sagen, ich kann das, ich traue mir das zu und ich kann das alles lernen und ich bin jetzt so weit gekommen und das kann ich auch und irgendwie bringe ich mir dann alles selber bei und irgendwie eine gute Steuerberatung finde ich bestimmt.
Ja, mega.
Fand die Bank schwierig, ne?
Komisch.
Also, aber wirklich, also ganz ehrlich, eigentlich müsste man doch auch Bank sagen, wenn ich jemanden mit so einem Drive vor mir sitzen habe. Also ich meine, how much better can it get? So. genau, als erschwerender Faktor kam auch hinzu, dass ich im Moment dieser Verhandlungen hochschwanger war. Und auch das fand
auch
die
noch
Bank schwierig.
Wow.
Jetzt ja wenig voller Überraschungen. Ja, das war für die Bank leider keine so richtige Überraschung, das konnte man sehen.
Ah. Klar.
Und das war dann auch auf jeden Fall auch Thema. Also ich habe dann tatsächlich auch die Ansage bekommen, okay, guck mal, dein Businessplan sieht top aus, du überzeugst, wir glauben, du hast die Motivation und den Drive. Wir würden dir grundsätzlich die Finanzierung geben, aber mit der Schwangerschaft, das geht nicht. Also du müsstest jetzt nochmal den Businessplan überarbeiten und eine Seite hinzufügen zum Thema, wie dann das Kind betreut wird, wenn du im Unternehmen arbeitest. Und dann hatte ich meinen Businessplan, also du hast dann keine Verhandlungsmacht in dem Moment, ne? Du willst diesen Kredit um dein Leben, also ihr seht, ich war motiviert, also ich habe mich davon jetzt nicht abhalten lassen. Und dann habe ich echt meinen Businessplan überarbeitet, habe dann nochmal eine Seite hinzugefügt und dann waren Seiten 1 bis 15 so, ja, und die 10-Jahres-Plan und irgendwie 2% Wachstum im Naturkosmetikmarkt und irgendwie geplantes Personalwachstum. Und Seite 16 war so, und die Oma wird dann immer auf das Kleine aufpassen.
Weil, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr meinen Gesichtsausdruck hättet eben sehen können, ich sah ungefähr gerade so aus wie dieses Teufel-Icon bei WhatsApp. Weil das ist doch wirklich, also sorry, das muss ich einfach gerade sagen, das ist doch einfach eine gottverdammte Frechheit. Muss irgendein Mann, der Papa wird, jemals in seinen gottverdammten Businessplan schreiben, wie das Kind betreut ist?
Niemals.
Es ist und bleibt eine absolute Frechheit. Und Arne Banken, ihr dürft es gerne hören, ich finde es eine absolute Frechheit.
Mhm. Dem kann ich nur zustimmen. Ich fand das damals auch schwierig.
Mhm. Ja.
Genau, ich wurde auch schon gefragt, hast du dann irgendwie geklagt oder so? Nee, habe ich natürlich nicht. Also ich wollte ja den Kredit. Es hat mir dann auch kein Bein gebrochen, das hinzuzufügen. Und ich habe ja dann auch den Kredit bekommen am Ende, als ich nachweisen konnte.
Alles richtig. Ne? Trotzdem so, so moralisch falsch von der Bank.
Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Und diesen Businessplan, also den habe ich immer noch. Ne? Der ist ja ständig
gespalten.
Manchmal gucke ich mir den an, wenn so Gott über.
Ja. Die Oma kümmert sich dann drum. Ja.
Okay. Und jetzt nochmal so ein bisschen so für die Timeline. Also du warst 23 und du hattest 1,5 Jahre schon da gearbeitet. Und wann war das? Also welches Jahr war das?
Also ich muss dazu sagen, von das erste Mal Hand heben, ich will, bis zu beim Notar sitzen und wirklich unterschreiben und jetzt ist es wirklich meins, ist 1 Jahr vergangen.
Ja, das ist klar, natürlich. Ja, kann ich mir vorstellen.
Das heißt, als ich dann übernommen habe, das war Ende 2020.
Ah ja.
In der Zwischenzeit hast du noch mal eben ein Kind bekommen. Ne?
Ja.
Also,
ja. Also als ich dann beim Notar saß und unterschrieb, da war es dann schon da.
Ja. Krass. Echt krass. Wow. Super mutig auch, finde ich. Ich finde es so mutig.
Aber das Notariat übrigens, ne? Als ich dann gefragt habe, kann ich nach der Unterzeichnung hier im Konferenzraum bleiben und noch still? Die waren so, ungewöhnliche Anfrage, aber okay.
Ja, cool. Und ich habe jetzt noch mal eine Frage, ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber warum hat eigentlich die Gründerin verkauft?
Sie hatte 2 Unternehmen, also einmal den Großhandel und ihre eigene Beauty-Marke. Mit dem Großhandel importieren wir ja Marken, die in anderen Ländern erfolgreich sind, bringen die hier nach Deutschland oder nach Europa und verkaufen die hier B2B. Und sie hatte dann noch mal ihre ganz eigene Marke.
Mhm.
Und damit ist sie in die Fernsehshow Die Höhle der Löwen gegangen und hat ein Angebot bekommen. Wahnsinnig, also wow. Aber wir waren alle völlig begeistert. Und zu dem Angebot gehörte dann einmal auf, wenn sie dieses riesige Investment bekommt, dann soll sie sich auf ihre Marke fokussieren und nicht irgendwie noch weitere Unternehmungen an der Seite haben.
Okay. Und sie hat dann, also in diesen 4 Wochen, in denen du immer anklopfen warst, da hatte sie dann auch andere hatte sie auch andere irgendwie Käufer, Investoren an der Hand oder war das, oder also
Sie Warum? War natürlich dadurch, dass es, dass dieser Deal an dieser Bedingung hing, war sie Ach. Unter Zeitdruck, ja. Und sie hat auch nach Alternativen gesucht. Ah. Sie hatte auch andere Gespräche. Aber ich konnte mich am Ende durchsetzen.
Ja, Zeitdruck ist natürlich echt ein kritisches Thema dann. Okay.
Ja.
Cool. Gut. Okay. Also dann du hast dann 2020 unterschrieben. Okay. Und dann hattest du bis dahin dann noch weiter studiert oder hast du dann erst dann aufgehört mit dem Studium? Wie war das?
Ich habe das dann so ein bisschen auslaufen lassen. Ne?
Okay. War dann ja schon klar, es kommt, okay. Aber in der Zeit hast du dann noch weitergearbeitet wahrscheinlich?
Genau, also ich habe die ganze Zeit, glaube ich, habe tatsächlich immer weniger studiert und immer mehr gearbeitet, weil je klarer wurde, okay, ich übernehme das, desto mehr investiert war ich natürlich und habe dann irgendwie die ganze Zeit auch so Überstunden gemacht und irgendwie einfach gehasselt, weil ich wusste, okay, das wird jetzt meins. Ich investiere jetzt schon, das lohnt sich ja.
Cool. Was haben die Kollegen gesagt, die gelacht haben, als du das damals erstmalig deine Hand gehoben hast?
Ich glaube, die waren einfach weiterhin überrascht. Aber man muss auch dazu sagen, es war dadurch, dass es durch diesen Höhle der Löwen-Deal kam, was eine sehr ungewöhnliche Übernahme. Ich habe nämlich tatsächlich keine Mitarbeiter übernehmen dürfen. Also ich habe tatsächlich nur die Kundenliste, das Warenlager, die E-Mails, die Website sozusagen, diese ganzen Sachen übernommen, die ganzen Assets. Aber ich durfte keinen Mitarbeiter übernehmen, weil vorher die beiden Unternehmen, also die Beauty-Marke und der Großhandel, so ein bisschen halb zusammen operiert hatten, sich dann auch so Mitarbeiter geteilt hatten. Und eine weitere Bedingung der Löwen war eben, das Wissen soll im Unternehmen bleiben. Das heißt, ich durfte keine Mitarbeiter übernehmen. Was sich am Ende aber für mich auch als Glücksfall herausgestellt hat. Ich habe dann in der ersten Woche gleich meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Die war doppelt so alt wie ich. War auch ein sehr spannender Prozess.
Wow, ja.
Aber die war so wunderbar. Ich habe da so einen Glücksgriff gemacht. Ich war so zufrieden und so happy.
Cool.
Wow. Gehen wir mal kurz zurück zur Finanzierung. Jetzt hat die Bank das finanziert, wenn du darüber reden darfst und willst, weil das ja auch immer so ein Thema ist bei externer Nachfolge, wie finanziert man das alles? Hast du das dann quasi komplett mit Fremdkapital, weil wir wussten ja jetzt schon, die 2000 Euro, das Konto war ja quasi schon einmal leer. Hat das komplett die Bank finanziert?
Nein, tatsächlich hat die Bank von mir verlangt, dass ich so ziemlich mit allem, was ich habe, reingehe oder irgendwie beweise, dass ich auch finanziell investiert bin. Ich habe dann geguckt, was ist alles, was ich habe. Mein Konto war tatsächlich leer, aber ich hatte mit 16 mit dem Aktiensparen angefangen. Das heißt, ich hatte ein Aktiendepot, was ich bisher nicht angefasst hatte. Ich hatte immer nur raufgespart, immer kleine Beträge. Jetzt, wenn ich mein Gehalt erhöht hatte, habe ich ein bisschen mehr raufgespart. Und da hatten sich dann zu dem Zeitpunkt 25.000 Euro an Aktien, also an Einkaufswert an Aktien drin befunden. Und als ich das rausgeholt habe, waren nochmal 5.000 Euro Gewinn dabei. Das heißt, ich habe genau 30.000 Euro selber reingegeben. Super. Und dann war ich wirklich blank. Also dann war auch gar nichts mehr auf meinen Namen, außer die Firma.
Krass. Ja.
Wie hat sich das angefühlt, Felix? Wirklich alles auf eine Karte. Und dann auch noch, also ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie gerade eine Tochter und kannst du mir schon sagen, man denkt ja schon plötzlich nochmal so für eine Person mit, ne? Also ich weiß nicht, wie dir das ging, aber man hat ja so ein, weißt du, wenn du morgen auf der Straße sitzt, so, dann wirst du schon noch irgendwas zu essen finden, aber für dein Kind denkst du ja doch nochmal ein klein bisschen anders.
Vielleicht. Also einerseits war es so ein wilder Ritt, dass ich irgendwie gar nicht zum Denken gekommen bin, sondern es war so, oh, jetzt Notartermin, jetzt Verhandlungen, jetzt nachdenken, jetzt überlegen, wie du Mitarbeiter findest, jetzt machen, jetzt irgendwie Steuerberatung finden, jetzt Unterlagen prüfen, jetzt Businessplan irgendwie. Also es war so viel, dass ich überhaupt gar keine Zeit zum Reflektieren und Nachdenken hatte, sondern ich war nur zack, 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 zack. Es gab immer was zu tun, es war immer das nächste große Ding und es war ja auch für mich alles zum ersten Mal, ne? Also auch so Sachen wie einfach zum ersten Mal beim Notar sitzen, ja? Ich weiß nicht, ich war da total eingeschüchtert, ich war so, Gott, wie irgendwie hier so Marmorsäulen und keine Ahnung. Also es war alles für mich zum ersten Mal, das ist auf mich eingeprasselt, dass es mir keine Zeit zum Nachdenken gegeben hat. Wie gesagt, hätte ich nachgedacht, hätte ich es ja auch nicht gemacht, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber ich muss auch dazu sagen, und das ist mir auch immer wichtig, transparent zu kommunizieren, ich habe eine Familie, der geht es finanziell gut. Das heißt, ich konnte immer mit dem Wissen leben, dass auch wenn ich völlig auf die Fresse fliege und auch wenn das absolut irgendwie insolvent geht in der ersten Woche, dann werde ich immer ein Zimmer zum Leben haben und ich werde immer Essen auf dem Tisch haben und ich kann immer auf meine Familie zurückfallen.
Naja,
und das, auch wenn man dann explizit drüber nachdenkt, das ist ja ein Bewusstsein, mit dem du lebst und was du hast.
Total. Ja, das hast du total schön gesagt.
Noch eine Frage vielleicht auch nochmal zur Familie, weil zum Beispiel bei Lena und mir, wir sind ja beide aufgewachsen, immer auch mit der Firma so am Tisch. Also wir haben das auch immer erfahren, so, keine Ahnung, wenn irgendwie mal eine Messe ist oder sowas, dann da wurde drüber gesprochen. Hast du solch unternehmerisches, solche unternehmerischen Fakten schon mitbekommen in deiner Kindheit?
Noch nie. Niemand in meiner Familie ist Unternehmer. Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Unternehmer im Freundes- oder sogar im erweiterten Bekanntenkreis haben. Ich glaube nicht. Meine Familie ist so eine Akademikerfamilie. Und ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte. Okay. Was haben die denn dann gesagt, als du so aus diesem Akademikerleben ausgebrochen bist und dann auch vor allen Dingen gleich für uns andere, ich sage, wir nennen das jetzt mal so andere Extrem gesprungen bist? Ich glaube, die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Die konnten das selber auch überhaupt nicht visualisieren oder greifen, was ich da mache. Die haben mit so Interesse zugeguckt.
Okay. Die waren so, aber das ist ja schon mal cool. Ja. Also die haben nicht einen gemacht auf, oh, sei vorsichtig, Kind oder so, sondern die haben wirklich waren so auf der Zuschauerbank.
Genau, also die waren immer so, ach ja, und wie geht es denn jetzt? Also jetzt gehst du da zur Bank, ja, aha, und die geben den Kredit. Das ist ja interessant, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Das ist spannend.
Ja, erzähl mal dann.
Also genau, die haben das auch so ein bisschen, die waren mit mir zusammen immer überrascht über was da jetzt passierte und hatten das auch so noch nie erlebt. Wussten, glaube ich, auch noch nicht. Man setzt sich ja nie hin und überlegt, ah ja, es gibt Unternehmen und die brauchen Nachfolger und man kann ein Unternehmen kaufen. Das ist ja kein Gedanke, den du auch nichts hast. Ich glaube, meine Familie hatte diesen Gedanken vorher auch noch nie.
Mhm. Ja, cool. Wow. Okay, gut. Und ja, also dann ging es los. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen, wenn du die Mitarbeitenden dann selber einstellen kannst, du kannst ja in einer gewissen Art und Weise auch nochmal sehr viel gestalten, ja, was vielleicht bei Lena und mir jetzt gar nicht in dem Maße möglich war, weil halt schon gewisse Dinge einfach gesetzt sind, wo ich jetzt auch froh drüber war. Aber wie hast du das erlebt, dann auf einmal das Team neu aufzubauen?
Man muss dazu sagen, dass wir vorher ein kleines Team waren und dass ich gestartet bin mit einer Mitarbeiterin. Und wir waren dann auch sehr lange tatsächlich zu zweit. Jetzt mittlerweile sind wir zu dritt. Es gab mal Zeiten, da waren wir dann sogar zu fünft. Das hat sich dann wieder verkleinert. Das heißt, grundsätzlich waren wir immer ein kleines Team. Sowohl als ich übernommen habe, war es einfach ein Start-up und es ist immer noch ein kleines Unternehmen mit einem kleinen Team. Also es lässt sich wahrscheinlich mit euren Betrieben schlecht vergleichen. Ich werde oft gefragt, was hast du denn gestaltet, was hast du dann gemacht? Hast du dich ausgedruckt? Überhaupt nicht. Ich habe die ersten 2 Jahre panisch versucht, den Status quo zu erhalten. Also ich war, glaube ich, in einer völligen Überforderungssituation. Ich habe die meisten Prozesse kennengelernt, weil mir dann irgendeine Mahnung ins Haus geflattert ist. Ja, also irgendwie so, ah ja, ich muss als Unternehmen irgendwie diese GEZ-Gebühren zahlen. Das ist mir aufgefallen in dem Moment, wo ich die Mahnung auf dem Tisch hatte, sie haben die GEZ-Gebühren nicht gezahlt. Irgendwie, ich muss irgendwelche Steuersachen machen, habe ich mitbekommen, als dann der Brief vom Finanzamt da war. Es lag auch alles daran, dass wir einfach tatsächlich durch diesen Zeitdruck, durch diese sehr besondere Situation, dass meine ehemalige Chefin dann mit diesem Investment von der Höhle der Löwen auch selber so beschäftigt war, dass wir keine Zeit hatten für eine wirklich geordnete Übergabe, für Prozesse. Ne? Also üblicherweise bereitet man das lange vor, dann macht man nochmal so eine Übergabephase. Ich würde jetzt rückblickend sagen, ich hätte gerne, glaube ich, so 6 Monate Übergabephase gehabt. Das hatten wir gar nicht. Also wir haben das extrem komprimiert. Das heißt, ich bin mit wenig bis gar keinem Wissen da reingegangen und habe mir das alles so on the go angeeignet. Die ersten 2 Jahre hatte ich überhaupt nicht den Kopf oder die Zeit, um zu überlegen, okay, was kann ich gestalten? Ich habe auch viel aufgeräumt einfach. Also wirklich so ganz banale Sachen, wie dass ich irgendwie geguckt habe, okay, was haben wir? Wir haben hier für unsere Händler, die wir beliefern, für deren Online-Shops haben wir hier so eine Bilderdatenbank von all unseren Produkten. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, ah ja, das kann man nochmal besser organisieren. Das kann man irgendwie benennen, das kann man irgendwie nochmal besser nach Marke sortieren, kann man irgendwie nochmal nach Moodbilder oder weiße Bilder sortieren, dass ich wirklich so ganz banale Sachen einfach Aufräumarbeiten gemacht habe, sehr, sehr viel.
Ja, was ja auch gut ist, gell? Also,
genau,
ja,
auf jeden Fall. Ich wollte den Status quo erreichen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe eine stabile Basis, ich verstehe alle Prozesse, ich habe alles einmal gemacht. Und dann von da aus im 3. Jahr habe ich zum ersten Mal gewagt, irgendwie eine neue Software einzuführen oder neues Tool einzuführen.
Deine Chefin, du hast das ja eben auch schon gesagt, deine ehemalige Chefin war ja, also weder gab es eine Übergabezeit, inwiefern war die denn trotzdem für dich irgendwie so erreichbar oder war das eigentlich auch fast gar nicht möglich, weil sie eben diese volle Konzentration auf die Investmentfirma
haben musste.
Es war sehr schwierig. Also sie hat natürlich mir ihre Nummer, also ich hatte ja ihre Nummer, ne? Sie war ja meine Chefin, und sie hat mir natürlich auch gesagt, ruf mich an. Aber de facto haben wir das einfach sehr wenig geschafft, weil ich einfach viel in meiner Überforderungssituation war, sie einfach super beschäftigt auch war mit diesem neuen Investment. Das heißt, wir hatten einfach beide wenige Momente, wo wir zusammengefunden haben.
Krass.
Ja. Habt ihr heute wieder Kontakt und tauscht euch irgendwie darüber aus?
Der Kontakt ist nie abgebrochen. Also es war immer da, es war einfach nur wenig, gerade in dieser sehr besonderen Situation. Es war ja für uns beide eine völlig neue und sehr besondere Situation.
Ja, und jetzt sagst du, nach 3 Jahren hast du dann das erste Mal so den Mut, dann auch zu sagen, offensichtlich so, hey, Status quo passt jetzt lege ich irgendwie los. Was hat das auch für dich verändert? Also wenn du jetzt so die ersten 2 Jahre vergleichst mit jetzt den Jahren danach.
Also was ich mir immer denke, hättest du das mal früher gewusst, ne? Also ich glaube, das denke ich jeden Tag 17 Mal.
Ja.
Das kam mit mir... Da kamen so mehrere Sachen gleichzeitig. Also einmal habe ich im 3. Jahr dann gemerkt, okay, ich habe einen Status quo, ich habe Prozesse, ich habe jetzt irgendwie verstanden, was das mit der Buchhaltung ist, ich habe irgendwie verstanden, wie wir das mit den Kunden machen, ich habe irgendwie verstanden, in welchem Rhythmus ich Ware nachordern muss, ich habe es irgendwie verstanden. Man muss dazu sagen, ich habe auch anfangs mit einem ganz schrecklich chaotischen Logistiker zusammengearbeitet, die haben nur Chaos gemacht, nur falsche Bestellungen rausgeschickt. Das heißt, ich musste dann nochmal so einen Logistiker-Umzug machen, irgendwie, also... Und dann hatte ich aber endlich einen guten Logistiker und irgendwie alles war irgendwie so gesettelt. Es hat sich gut angefühlt, es hat funktioniert. Ich habe auch alles verstanden. Ich musste nicht mehr auf die Mahnungen warten, sondern habe die GZ-Gebühren dann schon im Voraus irgendwie pünktlich mitzahlt. Weil ich wusste, dass sie kommen. Ich hatte alles im Kalender. Und parallel habe ich entdeckt, es gibt ja hier in Berlin eine sehr, sehr große Start-up- und Gründerszene. Und habe mich da so ein bisschen vernetzt und habe gemerkt, das sind ja Leute, die haben irgendwie die gleichen Probleme, den gleichen Schwierigkeiten, die machen auch Buchhaltung, die haben auch Mitarbeiter, die haben auch irgendwie Wachstumsprobleme, die überlegen auch, welche To-Do-List jetzt die beste ist. Und dann habe ich gemerkt, es wäre doch mal gut gewesen, hättest du die irgendwie schon Tag 1 kennengelernt. Und als ich dann Austausch, im 3. Jahr hatte ich diesen absoluten Erleuchtungsmoment, als ich verstanden habe, Netzwerken. Das ist Netzwerken, so geht das. Und das ist dann einfach mit Leuten sprechen, die halt die gleichen Probleme haben wie du und sich drüber austauschen. Das hat mein Leben so vereinfacht. Also ich war davor einfach in so einem absoluten Silo gewesen, völlig allein. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es andere Leute in der gleichen Situation geben kann.
Also das so ein bisschen so auch als Learning. Wenn du es jetzt nochmal machen würdest, würdest du dich früher vernetzen.
Ja. Absolut.
Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das würde ich jetzt vielleicht anders machen als vorher? Oder auch so als Tipp für jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist?
Also ich möchte tatsächlich auch viele meiner Fehler nicht missen, weil ich natürlich immer von den Fehlern am meisten gelernt habe. Aber ein Learning, was ich auch mitnehme, ist viel mehr auf mein Bauchgefühl hören. Also ich habe zum Beispiel einmal...
Und das hast du doch schon so krass gemacht.
Ja, genau. Denke ich auch. Wow.
Als ich dann das Unternehmen hatte... kamen sehr, sehr viele Marken auf mich zu, die gesagt haben, komm, du bist, weil wir haben ja diesen USP, wir sind Naturkosmetik-Beauty-Großhändler. Das ist sehr nischig und gerade die Naturkosmetik-Marken, die in der gesamten Lieferkette darauf achten, tatsächlich wirklich nachhaltig zu sein, die arbeiten sehr, sehr gerne dann auch im Großhandel mit einem nachhaltigen Partner. Das gibt es aber sehr selten. Das heißt, sie kriegen schon immer, oder seit ich denken kann, bekommen wir sehr, sehr viele Bewerbungen von Marken, die mit uns arbeiten möchten. Und da waren teilweise Marken dabei, die eben sehr flashy und toll aussahen und wo ich dachte, die will ich im Sortiment haben. Und dann hat es menschlich nicht 100% gepasst und ich habe aber über mein Bauchgefühl rüber entschieden und gesagt, die Marke ist so toll. Und damit bin ich immer auf die Nase gefallen. Also das würde ich jetzt immer sagen, arbeite mit Menschen, mit denen du dich wohlfühlst und zwar auf jeder Ebene. Also sowohl mein Logistiker, ne? Ich mag das Team, ich gehe da gerne hin, ich gehe die gerne besuchen, die Türen sind immer offen für mich. Das sind nette Menschen, wenn ich anrufe, dann sagen die, aha, wie geht's dir? Auch da, das ist so wichtig, mit Menschen zu arbeiten, von denen es einfach menschlich passt.
Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Learning, ja.
Sprichst mir aus der Seele, ja.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert. Ich finde, du kannst unglaublich stolz auf dich sein, was du da alles gemacht hast.
Ja,
also dagegen fühle ich mich dann direkt ziemlich unbedeutend und frage mich, was habe ich eigentlich mit 23 gemacht? Also ich glaube mit 23, lass mal überlegen, ich glaube, da habe ich den ersten Bachelor gemacht, gell? Ja. Und viel feiern war ich.
Ich wollte gerade sagen, ich war auf den Uni-Partys.
Oh Gott, nee, da war ich nie, da hat man mich nie gefunden.
Ja, ja, aber dafür hast du auch früh ein Unternehmen schon übernommen. Nicht schlecht, ja. Wirklich Respekt. Toll.
Nein, nimm uns doch mal einmal zum Abschluss bitte so ein bisschen mit, wo stehst du heute und wo steht das Unternehmen heute?
Ja, ich habe dann im dritten Jahr, als ich diese Veränderungen eingeführt habe, auch tatsächlich angefangen, mal unser Sortiment auszudünnen. Wir hatten relativ viele Marken, wir hatten 14, glaube ich, mit denen ich gestartet bin. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ich habe sehr, sehr lange versucht, diesen Status quo aufrechtzuerhalten. Also ich habe gemerkt und gewusst und es in den Zahlen gesehen, dass 3 Marken einfach nur Minusgeschäft sind. Und ich dachte aber immer, du hast das ja mit 14 Marken übernommen, das muss ja, du musst irgendwie ein breites Sortiment haben und habe überhaupt nicht auf meine Kunden gehört, die mir ja durch ihre Einkäufe ganz klar gezeigt haben, welche Marken sie wollen und welche nicht, sondern dachte immer, irgendwie, du musst ja diesen Status quo erhalten. Für was? Ne? Also keine Ahnung, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall ein Fehler, den ich zu spät erst bemerkt habe. Dann habe ich in diesem dritten Jahr angefangen, nach und nach Marken auszusortieren. Das hat auch sehr gut getan. Da konnten wir auch mehr Fokus haben tatsächlich, weil du kannst ja nicht irgendwie 14 Marken ordentlich vermarkten, irgendwie hier dem Kunden erklären, wenn du da mit 2, 3 Leuten sitzt.
Mhm.
Genau, und dann habe ich echt so ziemlich jedes Hoch und Tief mitgenommen. Also es gab irgendwie Jahre, da sind wir wahnsinnig expandiert, wurden auf einmal haben unsere Kooperation mit Douglas in 5 anderen europäischen Ländern erweitert. Und dann gab es Jahre, da lief es irgendwie gar nichts. Zum Beispiel nach Corona, das war für uns sehr, sehr schwierig, weil während Corona haben sich diese kleinen Einzelhändler, die wir sehr, sehr viel beliefern, die ein großer Teil unserer Kundenbasis waren, unseres Kundenstamms, die haben sich dann mit den Corona-Hilfen über Wasser gehalten. Und tatsächlich nach Corona, wirklich ganz schön verlagert, also so, dass es für uns überraschend kam, haben wir gemerkt, ah scheiße, das Shoppingverhalten hat sich wirklich auf online geschoben und diese kleinen Händler vor Ort, die sich während Corona noch mit den Hilfen über Wasser halten konnten, die funktionieren doch nicht mehr. Und dann kam das für uns wirklich zeitlich verlagert, dass später wir gemerkt haben, die brechen uns alle weg, die machen einer nach dem anderen zu und ich hatte ja auch eine gute Beziehung zu denen. Also ich habe ja schon vorher, als ich eben noch Werkstudentin und Sales Managerin war, habe ich mit denen ja immer telefoniert und gesagt, ach, wie geht's dir, Sabine? Und die haben mich dann echt angerufen, da gab es einige Telefonate, wo ich echt mitgeweint habe und gesagt habe, oh Gott, wie schade, ich kenne dich jetzt schon 5 Jahre, wir sprechen so regelmäßig und es tut mir so leid. Und das hat uns stark getroffen, auch finanziell, also da hatten wir echt einige Hochs und Tiefs. Ja.
Spannend. Also,
viel erlebt.
So, that's business, ja, ja. Krass, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, Mona, also wenn einer für Nachfolge begeistern kann und für Mut und für einfach mal machen, also dann würde ich sagen, bist du das. Also ich meine, die ZuhörerInnen haben das jetzt hier nicht gesehen, aber ich saß hier gerade mehrfach mit offenem Mund. Also ich bin sehr, sehr inspiriert, einfach auch so von deiner Energie, die du hier so mitbringst. Ja, also man hat so das Gefühl, man guckt in dein Gesicht und da sind leuchtende Augen und da ist ein großes Lachen und es ist so richtig irgendwie, wie man sich schönes Unternehmertum so vorstellt, finde ich. Also,
aber es macht auch Spaß. Also ich habe auch wirklich meinen Traumberuf gefunden. Ich habe wirklich mit dem, und ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, dass ich sage, Naturkosmetik verkaufen oder Großhändlerin sein ist mein Traumberuf, sondern ich glaube, mein Traumberuf ist Unternehmerin sein. Und da ist es mir natürlich schon wichtig, dass das irgendwie mit meinen Werten passt und dass ich irgendwie was verkaufe, was ich verstehe. Ne? Aber Unternehmerin sein ist das, was mir Spaß macht und was mich einfach richtig glücklich macht.
Toll.
Richtig schön.
Schöner Abschluss. Herzlichen Dank, dass du bei Hermann und ich dabei warst und deine Geschichte geteilt hast. Wirklich ganz, ganz klasse. Vielen Dank.
Danke euch.
Feierstunde.
Lena, was gibt's so am Anfang des Jahres zu feiern bei dir?
Also Dina, ich habe auf jeden Fall eine große Sache zu feiern. Natürlich bei Footsteps. Wir haben ja schon erzählt, es kommt im Mai, du bist dabei. Ich freue mich riesig. Unser Early-Bird Sale hat zu Weihnachten geendet und ich gibt 2 tolle Sachen, über die ich mich total freue. Zum einen, wir konnten wirklich schon fast 30% der Tickets verkaufen, was natürlich super schön ist und ein total schönes Gefühl, auch so ins neue Jahr zu starten. Mhm. Und zum anderen, was ich richtig, richtig schön finde, ist, die Männer- und Frauenquote liegt nahezu bei 50-50 aktuell.
Wow.
Und du erinnerst dich, beim letzten Mal waren wir ja sehr frauenlastig. Und das finde ich irgendwie total schön, dass es sich scheinbar doch auch bei den Männern rumgesprochen hat.
ja, dass voll,
unser Nachfolgefestival cool. keine Frauenveranstaltung ist. Und ich habe da wirklich immer so geguckt und ich kriege immer eine Mail bei jedem Ticketverkauf. Ja, das ist natürlich auch immer ganz spannend. Und dann habe ich immer so geguckt, oh, wieder ein Mann. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe jetzt einmal mal geguckt. Und tatsächlich ist es fast genau Hälfte.
Mega.
Was ich irgendwie schön finde, dass wir damit echt schon fest sicherstellen können, dass es ein ganz diverses Festival wird.
Ja.
Und ja, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Also ich sag mal, das Programm an sich steht, es ist wirklich, alle Speaker sind fest und die werden jetzt nach und nach announced. Also ihr könnt euch da total freuen, da kommen noch ein paar tolle. Und ja,
ich bringe ja dieses Mal auch männliche Verstärkung mit, ne? Ja, mit meinem Vater.
Und das ist auch richtig cool. Wir haben schon echt viele Zwei-Generationen-Tickets verkauft. Und das finde ich auch so cool, ja. Weil diese Idee hatten wir beim letzten Festival ehrlicherweise erst recht zum Schluss.
Mhm.
Und da haben wir dann, glaube ich, irgendwie nur so 3-4 Tickets verkauft. Und es kam, weil eben ein Teilnehmer danach gefragt hat, so, wie ist es denn, wenn mein Papa mitkommt, gibt es da irgendwie was für uns beide? Mhm. Und gibt es da einen Rabatt für 2 Tickets? Und dann war ich so, oh ja, wir brauchen so ein Zwei-Generationen-Ticket.
Ja.
So, und dieses Jahr haben wir jetzt schon, glaube ich, 7 oder sowas davon verkauft.
Mhm. Super.
Was auch super cool ist, weil das eben heißt, es kommen eben auch mehr ÜbergeberInnen dazu.
Mhm.
Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn man mit den mit der
zweiten Generation
auch kommt.
Ja.
Und genau, da freue ich mich natürlich riesig, dass du auch mit deinem Vater kommst. Das wird richtig toll.
Ja, mein Vater freut sich auch schon.
Ja,
sehr mal. Gut.
Also genau, von daher, kleiner Mini-Werbeblock in eigener Sache. Es gibt jetzt, also Early Bird ist vorbei, aber es gibt trotzdem noch einen Frühbucherpreis, der immer noch günstiger ist als das normale Ticket. Der geht bis 31.01. Also schaut unbedingt mal auf www.footsteps-nachfolge.de vorbei. Und dann freuen wir uns riesig, wenn wir uns im Mai sehen und 2 Tage voll und ganz der Nachfolge widmen.
Yes.
Yes.
Ja, und auch cool ist, dass wir nächste Woche, haben wir beide ja was auf dem Plan stehen, und zwar besuchen wir Kyle. Der geneigte Zuhörer erinnert sich vielleicht, dass wir damals Gerda und Chris interviewt hatten von Kyle. Und jetzt ist es soweit, wir fahren hin, wir besuchen sie und ich freue mich schon total.
So sehr, ich bin so gespannt auf dieses Büro.
Ja, das ist mega.
Ich freue mich da auch richtig doll drauf. Also genau, nächste Woche, Mittwoch glaube ich ist es, ne?
Genau, ja.
Ja, das wird richtig gut. Ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen in live, Dina.
Ich auch.
Oder was anderes. Und ja, und Gerda und Chris sind ja auch bei Footsteps auf der Bühne und werden was zur Tandem-Nachfolge erzählen. Und ja.
Ach, das mega wird cool.
Ja.
Das feiern wir. Wir freuen uns drauf und wir werden euch natürlich berichten.
Genau. Und jetzt wünschen wir euch richtig schöne 2 Wochen.
Yes.
Und hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.